das Neue Testament, aber wir werden merken, dass es genug Verbindung zum Alten Testament im 2. Petrus und dann auch besonders im Judas gibt. Nicht nur Altes Testament, sondern auch andere jüdische Schriften. Und von daher hat dann der liebe Bruder Nesvogel wieder entschieden, dass ich qualifiziert genug bin, um mit ihm dieses Buch zu behandeln. Und es ist eine Freude, so viele Gesichter zu sehen, die ich auch schon von vorigen Bibeltagen kenne. Und auch die Jugend, die so zahlreich vertreten ist, auch sehr schön für uns singt. Vielen Dank. So, wollen wir noch einmal beten und dann uns dem zweiten Kapitel des 2. Petrus zuwenden. Himmlischer Vater, so bitten wir dich, dass du nun diese Zeit segnest. Herr, wir leben in Zeiten, wo Irrlehren sich eingeschlichen haben, genauso wie es Petrus auch schon angekündigt hat. Und Vater im Himmel, wenn wir heute Nachmittag über diese Irrlehrer und besonders die Irrlehren sprechen, dann wollen wir das in Demut tun und wollen dich an dieser Stelle bitten, dass du uns bewahrst, dass diese Irrlehren und diese Irrlehrer Einzug und Einfluss haben auf unser geistliches Leben, denn darin liegt die Gefahr. So wollen wir in Abhängigkeit zu dir dich bitten, dass auch du nun die Auslegung dieses Textes segnest, den wir dringend hören müssen in Zeiten, in denen wir leben. So rüste uns aus, standhaft zu sein, treu zu sein und lass auch die Verkündigung deines Wortes an diesem Nachmittag Glauben und Stärkung unseres Glaubens bewirken. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Warren Cole Smith ist uns vielleicht kein Begriff. Ein Buch geschrieben mit dem Titel A Lover's Quarrel with the Evangelical Church, was jetzt gerade in den letzten Monaten rausgekommen ist. Übersetzt wird es heißen, das Zerwürfnis eines Liebhabers mit der evangelikalen Kirche. Und er, sag ich mal, ist ein Bestandteil des amerikanischen Evangelikalismus und gehört zu dieser Bewegung. Und doch beklagt er hier den Zustand in der evangelikalen Kirche. Und ich zitiere einmal. Er sagt, als ich Richard Weavers 60 Jahre alte Kritik der modernen Welt, das Buch Ideen haben Auswirkungen, gelesen und in meinen eigenen Kontext übersetzt habe, ist mir ein Licht aufgegangen. Weaver beschreibt nicht die Welt, von der der Evangelikalismus eine Befreiung bietet, sondern er schreibt, was aus dem Evangelikalismus geworden ist oder der evangelikalen Bewegung. Smith spricht dann darüber, wie die evangelikale Bewegung beim politischen Power Game in Washington mitspielt. Er schaut sich den evangelikalen Markt an und rechnet das Geld zusammen, das durch große evangelikale Organisationen fließt. Zum Beispiel Promise Keepers zum Zeit seines Höhepunkts, 100 Millionen Dollar Jahresbudget. Oder das dazu passende Gegenstück Women of the Faith, Frauen des Glaubens, 50 Millionen Dollar Jahresbudget. Und es geht ihm dabei nicht darum, dass große Budgets ein Übel sind, sondern dass viele der schlimmsten Elemente unserer modernen Welt, Materialismus, große Imperien auf Kosten der Gemeinschaft bauen und die Ansammlung von Macht und Geld, die am ehesten zu erkennenden Merkmale der amerikanischen evangelikalen Bewegung geworden sind. Er macht zum Beispiel die interessante Beobachtung, dass während früher noch Theologen und ausgebildete Musiker entschieden haben, was in Liederbüchern veröffentlicht wird, so sind es heute geritzte Geschäftsleute, die sich gutes Geld damit verdienen, die Lieder zu veröffentlichen, die Lieder zu vermarkten bei Kantoren, Musikpastoren und bei Pastoren, die sich gut verkaufen lassen, weil sie in den Radios gespielt werden. Es ist also das Geld entscheidend und nicht länger wirklich der theologische Wert oder der Wert dieser Musik. Und so zeigt Smith auch auf, wie viele Megachurches von dem Unterhaltungskult bestimmt sind. Das Mantra lautet Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. Denn das ist es, was die von den Gemeinden unerreichten Menschen überall anders bekommen. Und somit der einzige Weg, wie wir die Menschen erreichen können, angeblich. Smith zeigt die Ironie auf, dass selbst die Welt eigentlich will, dass die Gemeinde Gemeinde bleibt. Aber was sich gezeigt hat in der evangelikalen Bewegung, die Gemeinde will nicht mehr Gemeinde sein. Sie will etwas anderes sein. Sie will die Welt sein. Und darin sieht Smith eigentlich in diesem Buch das Kern des Problems. Er spricht also Materialismus an. Er spricht den Hunger nach Macht und nach Einfluss. Das Vermarkten von christlichen Produkten. Und sieht das als das Übel in der evangelikalen Welt an. Aber sicherlich könnten wir dem noch andere Dinge hinzufügen. Sicherlich in diesen Tagen Ethik und Werte, wo die Gemeinde nicht länger Gemeinde sein will, sondern sich der Welt öffnen will. Gerade die Sexualethik, wenn wir da an Homosexualität und andere damit verbundene Themen denken. Und wir fragen uns, wie ist die evangelikale Welt da angelangt? Und Petrus macht in dem Brief, den wir jetzt heute Nachmittag im zweiten Kapitel weiterlesen, sehr deutlich, es ist keine Überraschung. Er sagt uns, es werden falsche Lehrer auftreten. Es werden falsche Lehren auftreten. Und es sind diese Lehren, die wir heute Nachmittag einmal betrachten wollen. Und ich werde sicherlich so einige Namen nennen. Namen, die wir vielleicht mal gehört haben, Namen, die eigentlich jetzt hier unsere deutsche, europäische Situation nicht mehr beeinflussen, als dass vielleicht es Prediger sind, die auch mal im Fernsehen gezeigt werden. Aber es geht mir nicht darum, heute Nachmittag Menschen schlecht zu reden, ja? Sondern es geht mir darum, zu veranschaulichen den Geist der falschen Lehre, den Petrus hier im zweiten Brief im zweiten Kapitel beschreibt. Und wir wollen uns heute Nachmittag insbesondere dem Thema zuwenden, dem Wesen und der Auswirkung der Irrlehre. Heute Abend soll es dann eher um das Thema gehen, das Gericht und der Umgang der Irrlehre. Ja, wie sollen wir mit Irrlehrern umgehen? Die Frage beantwortet Petrus nicht, wie wir heute Morgen schon im ersten Vortrag gesehen haben. Es geht ihm in seinem Brief um eine Aufforderung, dass die Menschen bei der wahren Erkenntnis, der Erkenntnis des Evangeliums, der Erkenntnis der gesunden Lehre bleiben. Ja? Sodass also hier im zweiten Kapitel jetzt uns nicht unbedingt zeigt, wie sollen wir damit umgehen, sondern uns nur davor warnt. Der Grund, warum, sagt Petrus, ich euch in dem ersten Kapitel, ja, gerade in diesen Versen 5 bis 7 aufgefordert habt, dass ihr diese Kette von siebenen Tugenden eifrig, reichlich euren Leben hinzufügt, ist, damit ihr nicht Opfer dieser Irrlehre werdet. Und wenn wir heute Nachmittag vielleicht, um wirklich uns zu veranschaulichen, worüber wir eigentlich hier reden und wie diese Irrlehrer, von denen Petrus gesagt hat, dass sie auftreten werden, wie diese Irrlehrer aussehen, so werden wir einige Veranschaulichungen aufführen, um uns die Thematik nahezubringen, damit wir wirklich verstehen, wie auch heute sich diese Irrlehre in der evangelikalen Kirche bewahrheitet. Und das ist das Traurige. Ja, wir reden hier über Menschen, die wie die meisten von uns in diesem Raum zu einem Punkt in ihrem Leben gekommen sind und Buße getan haben, ihren Glauben auf Jesus Christus gesetzt haben, die also eigentlich von dem Prinzip her genau das erlebt haben, genau das in Anspruch nehmen, was auch wir in Anspruch nehmen. Und doch, jetzt in ihrer Lehre, in diesem Geist, in der Lehre, die sie verbreiten, ein Schaden für die Gemeinde Jesu Christi geworden sind. Und das ist nichts, wo wir hochnäsig sagen können, pah, was machen die? sondern es ist ein Riesen, es ist etwas sehr Demütigendes, zu sagen, möge der Herr uns davor bewahren, dass dieser Geist auch Einzug hält in unser Leben. Auf dass wir nicht abenden wie die Ölerer. Auf dass nicht wir Schiffbruch erleiden. Auf dass nicht über uns, wie wir gleich am Ende vom 2. Petrus lesen werden, es am Ende sehr viel schlechter um uns steht, als zu dem Zeitpunkt, kurz bevor wir uns zu Jesus Christus hinbekehrt haben. Und so möchte ich Sie bitten, dass Sie diese Namen, die vielleicht auch heute Nachmittag genannt werden, nicht unbedingt jetzt nehmen als etwas, wo wir gemeinsam heute Nachmittag hier andere kritisieren, sondern in dem Geiste, in der Warnung des Petrus und des Judas sehr ernstlich und selbst prüfen und die Gemeinden um uns herum. Und wie gesagt, viele der Beispiele, die wir heute Nachmittag bringen, sind gefundene Fressen, ja, aus dem amerikanischen Evangelikalismus. Und sicherlich könnte man so manches auch in unseren eigenen, in unserem eigenen Lande, ja, in unseren eigenen Gemeindenbünden, in unserer eigenen Landeskirche oder was auch immer, wo auch wir uns alle befinden, könnten wir das auch aufbringen. Aber was wir heute Nachmittag tun wollen mit unserer Betrachtung des Petrus und auch heute Abend mit der Betrachtung des Judas, ist, dass wir ausgerüstet werden in den Kreisen, wo wir sind, in welchen Bünden wir uns auch gerade befinden, dass wir dort vorsichtig sind und diese Lehre des Petrus uns zu Herzen nehmen. So lassen Sie uns in diesem Sinne jetzt den 2. Petrus lesen, 2. Petrus Kapitel 2. Wir werden jetzt einfach mal diese 22 Verse lesen. Heute Abend werden wir ein bisschen anders vorgehen, da werden wir Vers für Vers umgehen, durchgehen. Aber heute Nachmittag, das Essen liegt uns noch schwer oder leicht auf dem Magen, ja, werde ich jetzt einfach den Text lesen und werde nicht Vers für Vers dann heute Nachmittag das Thema betrachten, denn sowohl Petrus als auch Judas, wenn sie diese Irrlehrer beschreiben, so gehen sie nicht wirklich schrittweise vor, sondern es ist eher, dass sie wie ein Künstler, ja, da ein Tüpfelchen, hier ein Tüpfelchen, und dass wir erst, wenn wir das Gesamtbild gesehen haben, wirklich eigentlich das Porträt des Irrlehrers vor uns haben. Und so wollen wir in dem Sinne auch heute Nachmittag nicht unbedingt Vers für Vers durchgehen, sondern zusammenfassend, wie Petrus das Wesen und den Einfluss, die Auswirkung der Irrlehrer beschreibt. Das also alles vorweg. Und so wollen wir jetzt uns den Text vornehmen, 2. Petrus Kapitel 2, Verse 1 bis 22. Und ich lese das aus der Schlachter 2000. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Sollte uns also heute nicht überraschen, wenn wir falsche Propheten vorfinden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihnen verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet. Und ihr Verderben schlummert nicht. Und jetzt in den Versen 4 bis 9 ein Vergleich. Ein Vergleich. Wenn Gott in vergangenen Zeiten Irrlehrer und solche, die sein Volk verführt haben, bestraft hat, da meint nicht, dass er nicht heute noch die Irrlehrer auch bestrafen wird. Am letzten Gericht, genau das, worum es ja eigentlich in diesem 2. Petrusbrief geht, nämlich der Blick auf das Kommen Jesu. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn zweitens er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit angesehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der Unter ihnen wohnte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Wirken. Wenn Gott so gewirkt hat, ja, in dem Falle, den Menschen vor dem Sündenfall oder vor der Sintflut, bei den Menschen zur Zeit Sodom und Gomorras, bei den gefallenen Engeln, auf die wir heute später noch einkommen, so wird der Herr auch ganz bestimmt die Gottlosen, die Irrlehrer bestrafen. Wobei hier in Vers 9 heißt es jetzt, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten, verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wie doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tag und für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Biljams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die sie in die Irre gehen. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Wir finden also hier ein Porträt der Irrlehrer, wo ihr Wesen und ihre Auswirkungen beschrieben wird. Was ist also das Wesen der Irrlehrer und ihrer Lehre? Wie können wir die Irrlehrer enttarnen? Wie können wir diesen Geist, das, was sie lehren, erkennen? Wie können wir erkennen, ob selbst in unseren eigenen Kreisen Menschen einen Einfluss haben, der letztendlich in die Irre führt, der letztendlich, wie wir hier gelesen haben, in Vers 2 den wahren Weg verlästern. In dem Einzug in die Ewigkeit, die wir am Ende der Predigt heute Morgen, von der wir heute Morgen gehört haben, ja, die Petrus in Kapitel 1, Vers 11 beschreibt, dieser Einzug in die Herrlichkeit Jesu Christi, das, worauf wir hinleben, ja, durch die Irrlehre wird dieser Weg zu diesem Einzug verlästert. Dieser Weg, von diesem Weg, den wir alle gehen müssen, um einzugehen in die Ewigkeit, in dieses herrliche Willkommensein, das, was wir heute Morgen beschrieben haben, ja, wo ein Loch in die Stadtmauer gebuddelt wird, zur Ehre für die, die dort eintreten. Es gibt nur einen Weg dorthin. Und das macht die Irrlehre so gefährlich, dass die Irrlehre uns wegzieht, die Irrlehrer uns wegzieht, wirklich auf diesen wahren Weg zu gehen. Wie es in Vers 15 heißt, sie haben den richtigen Weg verlassen und sind in die Irre gegangen. Und diesen Weg zu bewahren, dass wir selbst auch auf diesem Weg bleiben, deshalb ist es so wichtig für uns zu verstehen, was ist das Wesen der Irrlehrer und ihrer Lehre. Da sehen wir zuerst mal hier in Vers 1, die Irrlehrer verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Letztendlich in ihrem Leben zeigt sich nicht mehr, dass Jesus Christus, der Herr und Heiland, dieser Ehrentitel, wie Bruder Nesfogel mal gesagt hat, dass er nicht mehr wirklich diese Ehre innehat, dass er Herr und Heiland wirklich ist. Ja, sie nennen ihn Heiland, aber in ihrem Leben zeigt sich nicht mehr, dass er wirklich Herr ist. Vers 3, die Irrlehrer sind motiviert durch Habsucht. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Und zusammengehend mit dieser Habsucht sehen wir dann auch in Vers 10, dass sie unreinen Lüsten im Fleisch nachfolgen. Es geht darum, die Lust nach Macht, nach Einfluss, nach Reichtum, aber auch sicherlich hier ist dann die Rede von sexuellen Lüsten, wenn wir da an Vers 13 denken, ja, wo hier die Rede ist von, sie halten die Schwelgerei bei Tag für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecke tun sie groß mit ihren Betrügereien. Oder dann in Vers 14 wird auch diese unreine Lust nach dem Fleisch nach, wird beschrieben in Vers 14. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sei es nun geistlicher Ehebruch, wo sie letztendlich eigentlich in ihrem Leben, statt unter der Herrschaft Jesu Christi zu leben, Götzen nachlaufen. Oder sei es sogar der sexuelle Ehebruch. Sie locken andere durch ausschweifende fleischliche Lüste, wie es hier in Vers 18 heißt. Und das macht sie so gefährlich, dass genau das, was ihr eigenes Leben bestimmt, dieses Laufen nach unreinen Lüsten, sich hier in Vers 18 jetzt zeigt, denn mit hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an. Wir werden sehen, das Wohlstandsevangelium, ja? Ich selbst bin durch das Evangelium reich geworden und du kannst auch Gottes Liebe erfahren und kannst auch reich werden. Ich meine, wenn wir wirklich einfach mal hineindenken, womit wir konfrontiert werden auf Das Vierte oder Tele 5 oder Bibel TV oder all diese christlichen Sender, da sehen wir, was hier beschrieben wird. Ich lebe meinen Traum. Und du kannst auch deinen Traum leben, wenn du Jesus nachfolgst. Und so fangen diese Irrlehrer sie ein. Und damit zeigt sich hier in Vers 10, die Irrlehrer sind verwegen und frech, wie sie hier im Namen des Herrn Jesu Christi, oder sage ich lieber im Namen Jesu Christi, nicht im Herrn, im Namen des Herrn, denn ist es nicht mehr, dass sie Leute rufen zur Herrschaft unter dem Namen Jesu Christi, sondern zu dem Hokuspokus-Namen Jesus Christus. Aber jetzt in Vers 10 sehen wir dann auch etwas, was uns ein bisschen verblüfft und wo wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen nachbauen müssen. Denn es wird weiter über sie beschrieben, das gilt besonders für die, welche in unreinen Lüsten dem Fleisch nachlaufen, Vers 10, und die Herrschergewalt verachten, verwegen und frech, wie sie sind. Fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Und hier wird es schon ein bisschen schwieriger. Was ist damit gemeint? Es sind irgendwie Menschen, die ein gestörtes Verhältnis zu den Engeln haben. Engel sind populär genug heute. Wir werden gleich nochmal auf diesen Vers zurückkommen. Aber dann lesen wir noch einmal und schauen uns diese Verse 20 bis 21 an. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind. Was für Menschen sind das? Was bestimmt ihr Tun und ihr Handeln? Es sind Menschen wie Sie und ich, die zu der Erkenntnis gekommen sind, ich brauche Jesus als mein Herrn und mein Retter, um zu fliehen von der Befleckung dieser Welt. Genau das, was wir schon in Kapitel 1, Vers 3 und 4 gelesen haben, das ist das Wunder. Gott hat uns alles gegeben, was notwendig ist, um Teilhaber seiner göttlichen Natur zu sein, aber auch um der Befleckung dieser Welt zu entfliehen. Und es sind Menschen, die genau diesen Weg eingeschlagen haben. Aber dann ist irgendetwas bei ihnen passiert. Irgendetwas hat Einzug gehalten in ihr Leben. Sodass wir weiterlesen, Vers 20, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden. Diese beschmutzende Welt hat sie wieder zurück in ihren Fängen. Und das Problem ist, jetzt ist es nicht länger unter dem Deckmantel, sie sind Kinder des Zornes Gottes, sie sind unter der Herrschaft des Teufels, sondern sie sind Sünder und wir würden es nicht anders von ihnen erwarten, sondern jetzt unter dem Decknamen, wir gehören Jesus Christus an. Und das, dass jemand so anfängt mit Jesus Christus und jedoch dann sich zeigt, dass sie sich entpuppen, als dass sie nicht der Befleckung dieser Welt, dem Materialismus, der Sehnsucht nach Macht und Einfluss. Ja, wenn wir dann nur an 1. Johannes 2, Vers 15 denken, was ist denn die Liebe zur Welt? Die Lust des Fleisches, der Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Und genau das ist es, was sich jetzt in ihrem Leben zeigt. Sie haben die Welt liebgenommen und verpacken das alles unter einen christlichen Deckmantel. Und da sagt jetzt Petrus, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Die Strafe, die sie für solch eine Blasphemie, für solch einen Missbrauch des Namens Gottes, Jesu Christi, erwartet. Und darauf werden wir besonders heute Abend zu sprechen kommen. Ja? Was ist das Gericht für solche Irrlehrer? Es ist, der letzte Zustand ist für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Sie sind wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Erbrochenen. Und wie eine Sau, die gewaschen ist, aber sich gleich wieder umkehrt und wälzt in der Beschmutzung dieser Welt. Aber was ist es? Was ist jetzt hier der Kern? Was ist es, was die Menschen zu solch einem Ende führt? Was ist das Denken? Was ist das Wesen dieser Irrlehre, was ihr Leben beschreibt? Und ich will vielleicht an dieser Stelle einfach mal zwei Beispiele, sehr traurige Beispiele von Menschen, die genau so angefangen haben, aber dann ganz anders abgeendet sind. Da ist zum Beispiel Todd Bentley. Ein ähnliches Doppelleben führte der zur Berühmtheit gewordene charismatische Lakeland-Erweckungsprediger Todd Bentley. Auch er trat Mitte August zurück, das war jetzt 2008, weil er der Alkoholsucht verfallen ist und eine außereheliche Beziehung unterhielt. Nach dem Scherbenhaufen, der durch das Doppelleben von Todd Bentley vor allem in den USA entstanden war, schrieb Lee Gray, Herausgeber des größten charismatischen US-Zeitschrift Charisma, ein bekannter pfingstlicher Evangelist sagte zu mir, jetzt bin ich davon überzeugt, dass ein großer Teil der charismatischen Bewegung dem Antichristen folgen wird, wenn er auftreten sollte, denn sie haben kein geistliches Unterscheidungsvermögen. Das ist genau das, warum Petrus uns solch einen Brief schreibt. Es wird diese Irrlehre geben. Und wenn ihr dort keine Unterscheidungsvermögen habt, dann werdet ihr noch schlimmeren zum Opfer fallen. Und gerade das ist der Grund, warum es so wichtig ist für uns, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was für ein trauriges Zeugnis für jemanden, der angefangen hat, den Weg mit dem Herrn, sicherlich hier in einer charismatischen Kontext und da wäre sicherlich auch vieles drüber heute Nachmittag zu sagen. Aber wenn man überlegt, was für ein Ende es gefunden hat. Oder denken wir einmal an einen so populären Christen wie Cliff Richard. Ein Mann, der aufgetreten ist mit Billy Graham. Ein Mann, der so populär war als Popsänger, der sogar es geschafft hat, auch einige christliche Lieder unter den Mann zu bringen. Aber jetzt in einer homosexuellen Beziehung mit einem ehemaligen römisch-katholischen Pfarrer lebt. Und in seiner Biografie schreibt, dass er in der Vergangenheit mehrfach, der evangelikale Popstar deutete in der Vergangenheit mehrfach an, dass er schwul sei, diese sexuelle Neigung aber aus Glaubensgründen nicht auslebe. Aber jetzt in seiner Biografie, My Life, My Way, mein Leben, mein Weg, eben sich outet und es erklärt. Was sicherlich, ich kann jetzt nicht mich hineindenken in ein Cliff Richard, aber es ist genau das, was hier in diesem Text beschrieben wird. Was ist das Denken, was ist das Wesen von Öllehrern? Und hier sagen wir, Mensch, hier ist ein Mann, den der Herr gebraucht hat, es sind Menschen durch ihn zum Glauben gekommen, bei diesen Billy Graham Crusades oder wie auch immer man vielleicht hier etwas gutheißen will. Aber wie ist er abgeendet? Sehr, sehr trauriges Zeugnis. Was ist der Geist, der ihn dort hineingetrieben hat? Den wollen wir jetzt weiter heute Nachmittag hier betrachten. Fassen wir also einmal zusammen. Was ist das Wesen der Öllehrer? Und wir haben wirklich hier drei Puzzleteile. Ja? Es sind zum einen Menschen, die sicherlich auf dem richtigen Weg angefangen haben, sich aber dann aus irgendeinem Grund davon abgewandt haben. Und sicherlich als zweites Puzzleteil sind es Menschen, die ihren eigenen Lüsten nachgehen. Sie begehen Ehebruch. Sie gehen den unreinen Lüsten des Fleisches nach, der Liebe zur Welt, wie Johannes es beschreibt. Und dann als drittes Puzzleteil sind es irgendwie Menschen, die ein gestörtes Verhältnis zu den Engeln haben. Haben Sie oder ich ein gestörtes Verhältnis zu Engeln? Wie es hier in Vers 10 heißt, wir werden da gleich drauf zu sprechen kommen. Nun, Tatsache ist, dass eigentlich es alles zurückzuführen ist auf eine theologische Verdrehung. Ja? Petrus beschreibt in diesem Brief, und wenn wir Kapitel 1, 2 und 3 zusammentun, so ist es eigentlich eine Herausforderung, dass er sagt, angesichts der Wiederkunft Jesu Christi sollt ihr euer jetziges Leben gestalten. Ihr sollt zunehmen in der Erkenntnis dessen, was euch an diesem letzten Tage erwartet. Und es ist entscheidend, das, was ihr in der Zukunft erwartet, wird euer jetziges Leben bestimmen. Also, Theologie, Lehre, bestimmt mein Handeln. Oder vielleicht spezifischer Eschatologie, das, was ich meine, was am letzten Tage geschehen wird. Die Dinge der letzten Tage sind entscheidend dafür, wie ich heute lebe. Und genauso wie das war eigentlich, was Petrus bei seinen Lesern bewirken wollte, nämlich, dass sie in Anblick des letzten Tages leben und darauf ihr ganzes Leben ausrichten und deshalb Gott wohlgefällig gerecht leben. Der Umkehrschluss war genau das, was bei den Öllehrern geschehen ist. Das, was sie über die Zukunft gesagt haben, ach, Jesus kommt sowieso nicht wieder. Ja? Oder das Gericht wird nicht so stattfinden, wie die Propheten es gesagt haben, sonst wäre ja schon lange hier mal aufgeräumt worden. Ja? Und das hat jetzt ihr Handeln bestimmt. Was lehrt uns das? Und wir werden da immer wieder drauf heute Nachmittag zu sprechen kommen. Lehre ist entscheidend. Lassen Sie niemanden Ihnen sagen, es ist doch wichtig, dass wir sonntags einfach schöne Gemeinschaft haben, dass wir ein paar Lieder zusammen singen. Lehre ist nicht so ausschlaggebend. Wenn uns Petrus eines lehrt, dann ist es, Lehre ist alles entscheidend. Denn es war die Lehre, die Verdrehung der Lehre Gottes, die diese Menschen, die richtig angefangen haben, nicht in dieses Ziel eingehen lassen, in diesen Eisodus, dieses Eintreten in die Herrlichkeit Jesu Christi, weil sie die Lehre verdreht haben. Zum einen die Eschatologie, die Lehre der letzten Tage. Sie haben das Gericht Gottes verdreht. Sie verleugnen, dass Gott am letzten Tage sie für ihre bösen Werke richten wird. Und woraus schließe ich das jetzt ab? Sicherlich, in Kapitel 3 werden wir noch ausführlich auch über das Gericht Gottes, diesen letzten Tags, die Parousia, von der auch Bruder Netzvogel gesprochen hat, darauf zu sprechen kommen. Aber wie werden sie hier in Vers 10 beschrieben? Es sind Menschen, die Herrschaftsgewalten verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Ich habe hier heute Nachmittag mal ein Bild mitgebracht. Die meisten von Ihnen können das jetzt nicht so ganz genau sehen. Es ist ein Gemälde von dem Künstler Memling aus dem 15. Jahrhundert, wo er das letzte Gericht Jesu Christi beschreibt. Und jeder von uns, der mal in einer katholischen Kirche drin war oder sonst geistliche Kunst gesehen hat, wird kirchliche Kunst, wird solche Bilder von dem letzten Gericht gesehen haben. Nun, auf solchen Bildern sehen wir normalerweise Engel. Und es ist auch biblisch. Ja? In Matthäus 25 ist die Rede davon, dass Jesus kommen wird mit den Heiligen oder mit den Herrschaften. Er wird mit den Engeln kommen, um diese Welt zu richten. Aber auf diesen Bildern würden wir sonst auch einige eher dämonenmäßige Engel sehen. Ja? Wo der am letzten Tage hier auf der rechten Seite, ja, hier kann ich jetzt links und rechts sagen, weil ich immer die Ausrede habe. Das war andersrum gemeint, aber also ihrerseits tatsächlich auf der rechten Seite, ja, wo die Menschen beim letzten Gericht in die Hölle geworfen werden, ja, da sehen wir dann auch einige Engel. Und genau hier mit dem, was hier auf diesem Bild dargestellt wird, entweder sei es, dass sie die Engel, die mit Jesus Christus kommen, um zu richten, dass sie die verlästern, dass sie die verachten, wo sie sagen letztendlich, ich fürchte mich nicht vor dem Gericht Jesu Christi. Soll er doch mit seinen Engeln kommen? Ich weiß mich sicher. Dass sie das gar nicht ernst nehmen, dass wirklich solch ein Tag des Gerichtes kommen wird. Oder andererseits ist es, dass sie die Engel, die bösen Engel verachten. Sie sagen, hier sind all diese Dämonen, all die Engel, die mit dem Teufel am letzten Tage in den ewigen Feuersee geworfen werden. Aber Gott wird denen Gnade zeigen. Die Engel sollen sich mal keine Sorgen machen. Ja, Gott ist ein gnädiger Gott. Auch da verlästern sie die Engel letztendlich, ja, mit dem Gericht, was schon ausgesprochen ist über sie. Und hier bei dieser Thematik Engel wenden wir uns auch der apokryphen Literatur zu, extrabiblische jüdische Literatur, die wir aus was für einem Grund auch immer, der wir immer wieder hier im 2. Petrus oder dann auch besonders heute Abend im Judas begegnen. Ich werde dazu heute Abend noch etwas mal sagen. Ja, wo gerade auch in den Apokryphen zum Beispiel auch gelehrt wurde in den jüdischen Traditionen, dass die Engel auch mit dabei waren, als das Gesetz auf dem Berg Sinai gegeben war. Und auch in diesem Sinne also, wenn ich mich, wie wir hier am Ende von Kapitel 2, Vers 20 zu 21 gelesen haben, sie setzen sich über die ihnen überlieferten heiligen Gebote hinweg. Sie setzen sich über die Gebote hinweg. Auch darin würden sie die Engel verlästern. Wenn tatsächlich, wie die jüdische Tradition es sagen, es die Engel waren, die mit dieses Gesetz dem Mose übergeben haben. Im Judas lesen wir beide diese Überzeugungen. Im Judas 6 lesen wir, dass den Engeln an dem großen Tag des Gerichts das Gericht droht. Ja? Und dann in Vers 14 und 15 ist die Rede davon, wie Jesus mit seinen der Herr kommen wird mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten. Also egal, wie wir die Engel auslegen, wir wissen es nicht ganz genau, seien es gute oder schlechte Engel, wir sehen eigentlich letztendlich, egal wie wir jetzt die Engel identifizieren, das, was die Art und Weise, wie diese Irrlehrer die Engel lästern, ist, das hat etwas zu tun mit dem Gericht. Das ist also der erste Punkt dann. Ja, die erste Lehre, die sie verdreht haben, die Lehre der Eschatologie, die Lehre der letzten Tage. Was wird wirklich beim letzten Gericht passieren? Und passend dazu jetzt auch, haben sie die Bibliologie verdreht. Die Lehre der Bibel, die Lehre des Wortes Gottes. Und da haben wir heute Morgen schon ausführlich gehört, was ist es denn, was die Bibel über sich selbst sagt, was für ein Buch sie ist. Wo sie das anzweifeln, dass die Bibel wirklich das inspirierte Wort Gottes ist. Sie haben das Wort Gottes verdreht. Sie verleugnen, dass Gott sein Gericht durch die Propheten und Apostel angekündigt hat. Inwiefern kann ich das sagen? Einerseits sehen wir einmal, starten wir nochmal zurück zu dem, was wir heute Morgen schon gelesen haben, in Kapitel 1, Vers 20. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das hat jetzt Bruder Netzvogel heute Morgen positiv erklärt. Aber überlegen wir uns einmal, warum hat Petrus das gesagt? Warum hat er gesagt, niemals wurden eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht? Er sagt das als eine Reaktion auf die Irrlehrer. Das ist nämlich, was die Irrlehrer gesagt haben. Die Irrlehrer haben gesagt, das Alte Testament, all das, was dort die Propheten gesagt haben, das sind alles Weissagungen durch menschlichen Willen hervorgebracht. Das müssen wir nicht so ernst nehmen. Ja, natürlich, das Alte Testament ist gefüllt von Verheißungen, dass Gott am letzten Tage diese Welt richten wird. Aber das war nicht Gott, der durch sie gesprochen hat. Ich stelle mir Gott ganz anders vor. Diese Propheten haben nur das ist alles durch den eigenen Willen hervorgebracht. Oder gehen wir zurück zu Vers 16. Auch da finden wir eine Aussage über das Wort Gottes, wo Petrus sich selbst jetzt gegen die Irrlehrer verteidigen muss, wenn er sagt, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Es ist nicht, dass wir uns irgendwelche Legenden ausgedacht haben, um euch Angst zu machen darüber, dass Jesus eines Tages in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Das ist Gottes Wort, was wir gesprochen haben. Aber das ist genau das, was die Irrlehrer gesagt haben. Auf die Apostel müsst ihr nicht hören. Ja klar, die Apostel haben euch gelehrt, dass das letzte Gericht kommt. Aber das sind nur Legenden. Das sind nur Mythen, die sie entwickelt haben. Wir sehen also auch hier, nicht nur haben sie mit der Realität des letzten Gerichtes gespielt, sondern sie haben auch zweitens mit Gottes Wort. Sie haben Gottes Wort verdreht. Ein dritter Bestandteil ihrer Lehre, die sie verdreht haben, war dann auch die Theologie, die Fundamentaltheologie, die Lehre über Gott. Und wir werden uns dem morgen früh zuwenden, wenn wir sehen, dass in Kapitel 3 Petrus aufzeigt, sich hier verteidigt gegen die Irrlehrer, die sich das Weltgeschehen angeguckt haben und gesagt haben, hör zu, sind wir doch mal ganz ehrlich. Wie viele Leute haben hier Dinge verbockt und es ist kein Blitz eingeschlagen? Wie viele Menschen um uns herum sündigen und Gott hat keinen Finger gerührt. Es ist also hier, dass sie sagen, etwas aussagen auch über die Souveränität Gottes. Sie verleugnen, dass Gott in das Weltgeschehen eingreift. Wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen, aber letztendlich sagen sie Gott, der ist ganz bestimmt so, wie ich mir Gott vorstelle, der ist ganz relaxed. Ja? Der lässt sich nicht aus der Fahrt bringen, dadurch, was hier auf Erden passiert. Sonst wäre er schon lange, lange gekommen. Sonst hätten wir schon viel früher ein weiteres Sodom und Gomorra gesehen. Und wir lachen darüber. Aber das ist prägend für den Geist alte Irrlehre, wie wir gleich noch weiter an einigen Beispielen veranschaulichen werden. Und diese Punkte führen alle zusammen, ja? Die Lehre über die letzten Tage, Eschatologie, die Lehre über die Bibel, die Lehre über die Theologie, die Lehre auch über das Heil, Soteriologie. Und da habe ich leider ein I vergessen, ja, so wie ich wahrscheinlich auch in der Souveränität das U vergessen habe. Entschuldigen Sie das bitte. Ich habe eigentlich meinem Deutschlehrer das vorgelegt zur Korrektur, aber einige Fehler schleichen sich immer wieder ein. Ja, vielleicht hätte ich Ihnen das schicken sollen, Sie hätten mir sicherlich geholfen. Herr Bayer wird sich hier so einiges wiederfinden. Bitte bemängeln Sie es nicht. Also, die Soteriologie, ja, die Lehre des Heils. Sie haben die Gnade Gottes verdreht. Sie verleugnen, dass Gottes Gnade ein zukünftiges Gericht über sündiges Verhalten ausschließt. Genau das eigentlich, worüber dann auch Jakobus und im Jakobus 2, Vers 18 geschrieben hat. Genau dagegen musst du angehen und sagen, du sagst, du hast Glauben, ja? Dann zeige mir dein Glauben in deinen Werken. Ja? Der Glaube, wenn die Gnade Gottes dir begegnet, dann wird die Gnade Gottes dich niemals dort stehen lassen, wo sie dich gefunden hat. Ja? Wenn du wirklich an die Gnade Gottes glaubst, dann wird sie dich auch verändern. Und genau das hat ja auch Paulus gesagt, ja, als er in Römer 6, Vers 1 argumentiert, sollte ich in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und genau das, wogegen auch jetzt Jakobus und Paulus gegen angehen, ist auch das, was wir hier bei den Irrlehrern vorfinden. Es ist eine Perversion der Gnade Gottes, die sie dazu veranlasst hat, sich über jegliche Normen des Anstandes hinwegzusetzen. Wahrscheinlich auch verbunden mit einem Elite-Denken. Ja? Wir sind so vom Geist erfüllt, ja? Dass wir uns das leisten können, zu sündigen. Und ich weiß, dass Gott mich errettet hat und nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, nichts kann mich von der Gnade Gottes trennen. Und Gott versteht, dass ich schwach bin. Und Gott versteht, dass ich das eben jetzt haben musste. Und Gott will, dass ich zufrieden und glücklich bin. Und deshalb gehe ich diese Beziehung ein. Gott will nicht, dass ich mit unerfüllten Sehnsüchten lebe und deshalb lebe ich in dieser außerehelichen Beziehung. Aber Gott liebt mich doch. Und das ist das Entscheidende. Und du kannst mir nicht sagen, dass Gott mich nicht liebt. Und ich könnte jetzt weiter und weiter reden. Das ist der Geist der Irrlehre. Sie verdrehen die Gnade Gottes. Sie verdrehen die Lehre Gottes. Und das ist der Grund jetzt, warum, nachdem die Irrlehrer eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen haben, nachdem sie Jesus als den Herrn und Retter gefunden haben, abenden in einem schlimmeren Zustand, als sie vorher waren. Und liebe Geschwister, niemand von uns ist davor gewappnet. Und deshalb ist dieser Brief, 2. Petrus, so wichtig. Wir können uns nicht zufrieden geben mit einem bescheidenen Christsein. Wir können nicht sagen, das wird schon irgendwie. Sondern es ist ein fleißiges, eifriges, alles ranlegen, dass ich nicht von solch einer verdrehten Lehre eingefangen werde. Sie haben also die Lehre der letzten Tage verdreht. Und ich überlege einfach mal, wie viel von dem, was wir heute in dem, was sich christlich nennt, in dem, was die Welt als christlich wahrnimmt, weil es eben den Namen evangelikal, Christ, was auch immer, trägt. Wie viel finden wir dort, wo das letzte Gericht, dass wirklich der Tag kommen wird, wo Gott Menschen zur Rechenschaft ziehen wird, wo gerade die Lehre verdreht wird? In wie viel der Irrlehren, in wie viel von dem, was wir an Lehre vorfinden oder auch der Mangel an Lehre, wie oft wird das, was das Christsein heute bestimmt, zurückgeführt auf etwas, was nicht mehr der Bibel entsprechend ist. Ja, wo wir wegargumentieren und sagen, ja, Paulus war ein Chauvinist und das, was er über Frauen zu sagen hat, das müssen wir nicht so ernst nehmen. Ja, wo das Alte Testament sowieso total abgesetzt wird, weil gesagt wird, ja, das ist ja ein ganz anderer Gott. Ja, das ist ja nicht der Gott der Liebe, dem wir im Neuen Testament begegnen. Es wird einfach die Bibel wegrationalisiert. Oder auch, dass wir uns unseren eigenen Gott zusammenbasteln und entscheiden, wie Gott mit dieser Welt umgeht. Und eigentlich letztendlich entscheiden, Gott wird schon nicht. Ja, Gott ist ein liebender Gott und Gott wird nicht zur Rechenschaft ziehen. Oder auch die Gnade, die missverstanden wird. Und ich will vielleicht mal hier als ein Beispiel einen sehr, sehr traurigen Fall heranziehen. Und muss vielleicht mal ein bisschen ausholen, um das Bild dieses Mannes zu malen. Am 6. Juni, also jetzt gut vor 3-4 Monaten, hat ein Pastor in Colorado Springs eine neue Gemeinde gegründet. Dieser Mann hat eine Vergangenheit. Einer der 25 führenden evangelikalen Pastoren in Amerika, vom Time Magazine herausgestrichen. Er ist ein Mann, der super Connections hatte zum Weißen Haus, zur Zeit von George Bush. Ein Mann, der sich sehr für die Republikanische Partei eingesetzt hat, indem er gegen Homosexualität gehetzt hat. Und somit auch für die Agenda der Republikanischen Partei geworben hat, die sich eben gegen das oder für das Verbot von der Homo-Ehe eingesetzt hat. Ein Mann, der Pastor einer Megachurch war, mit über 7000 Leuten. Er hat im Keller bei sich mit 8 Leuten angefangen und 21 Jahre später war es eine Megachurch. Ein Mann, der jeden Montagmorgen am Telefon mit George Bush war, mit anderen evangelikalen Führern und dort direkten Kontakt und Einfluss auf den Präsidenten der USA hatte. Ein Mann, der, man könnte sagen, der Präsident der Evangelischen Allianz in Amerika für eine Weile war, bis er eines Tages erfahren hat von einer Anschuldigung eines schwulen Prostituierten, der ihn beschuldigt hat, dass er mit ihm eine Affäre hatte, mit ihm zusammen Drogen genommen hatte. Wo auf einen Tag all dieses Imperium, was dieser Mann sich aufgebaut hat, zusammengestürzt ist. Die Zeit, eine weltliche Zeitung offensichtlich, beschreibt, ein Pfarrer muss ein Rockstar sein, wo sich Popkultur mit konservativ-charismatischem Christentum vermählt, besonders hier in Colorado Springs, dem Zentrum der evangelikalen Kultur Amerikas. Der Star der Kirche, ihr Gründer und geistlicher Führer, der Mann, der eine winzige Gemeinde zu einer Megachurch machte, ist seit wenigen Tagen fort. Enthoben seines Pfarramtes, zurückgetreten als Verbandschef von 30 Millionen Evangelikalen, verfangen im Skandal. Um Sex geht es, um eheliche Untreue, um Prostitution, um Drogen, um Homosexualität und vor allem um Lüge. Ein Cocktail, wie ihn Amerikas konservatives Christentum seit vielen Jahren nicht mehr schlucken musste. Sicherlich, das ist sehr bedauerlich, ja. Und ich erwähne den Namen nicht, denn es geht mir nicht, auf diesen Mann herumzureiten. Sondern die Frage ist, und die kann ich sicherlich nicht vollständig beantworten, aber was geht durch den Kopf eines solchen Mannes? Ja? Und ich denke mal, hier ist ein Mann, der sicherlich in seiner eigenen Theologie sich einsetzt gegen die Homo-Ehe. Aber gleich Mutter, die sich sagt, ich, Leiter von 45 Millionen evangelikalen Christen, ich kann mir sowas leisten. Wo er irgendwo den Kontakt zu der Realität verloren hat. Ein Mann, der so von Erfolg getrieben ist, der so einflussreich ist in der christlichen Kultur, der einflussreich und mitmischt in der Politik. Ja, hier sehen wir einen Mann, der genauso wie hier die Öllehrer beschrieben sind, seine eigenen Lüsten entfaltet. Genau das, was wir anfangs bei Warren Cole Smith gelesen haben, das, was falsch ist in dem Evangelikalismus, genau dieses materialistische Denken, dieses Power-Denken, was eigentlich diese Welt bestimmt, bestimmt mittlerweile die evangelikale Kirche. Aber darf ich sagen, es ist auch das Wort Gottes, was er verdreht. Und das ist das, was mich so traurig macht. Dieser Mann kann jetzt nach seiner Sünde sich zurückziehen. Er kann Buße tun. Er kann umkehren. Aber was macht er? 4 Jahre später gründet er eine neue Gemeinde. Und die Begründung, die er gibt, ist, die Kirche ist für Sünder, für Menschen, die am Boden zerstört sind und die Gott gebrauchen will, dass auch anderen Menschen, die ganz unten sind, geholfen wird. Und wir sehen, es ist nicht entscheidend, was das Wort Gottes sagt. Ich weiß besser als das Wort Gottes, was 1. Timotheus 3 sagt über einen Mann, der als Vorbild dienen soll. Es ist ein Denken, wo ich mich über Gottes Gericht, über Gottes Wirken, Einwirken auf mein Leben, wo ich mich über die Lehre der Gnade hinwegsetze und über Gottes Wort hinwegsetze. Und ich hätte heute Nachmittag diesen Fall nicht erwähnt, wenn es nicht darum wäre, dass er jetzt eine neue Gemeinde gründet. Aber wir sehen, das beschreibt den Geist dessen, was die Welt heutzutage als evangelikal annimmt. Und ich will vielleicht mal hier als ein Gegenstück sagen. Kai, du könntest doch dann genauso sicherlich auch einen Fall in unseren eigenen Kreisen finden. Jemand, der sich auch gegen Homo-Ehe einsetzt und auch irgendwann fällt. Und ich will einfach mal einen John Piper vergleichen. Ja? Vielleicht kann ich dem noch hinzufügen, dass dieser Pastor selbst in seiner Biografie, ja, sagt, ich habe lange in seinem Abschiedsbrief, ich bin ein Betrüger und ein Lügner, Teile meines Lebens sind so widerwärtig und dunkel, dass ich mein ganzes erwachsenes Leben lang dagegen Krieg geführt habe. Ich ertappe mich bei Gedanken und Sehnsüchten, die allem widersprechen, was ich glaube und was ich lehre. Ich bin ein Sünder, ich bin gefallen, ich bedarf dringend der Vergebung und der Heilung. Und das ist auch gut und schön. Und das nehme ich ihm auch ab, ja? Aber ich denke mal, ich vergleiche das mal mit John Piper. Vielleicht ein Pastor, der uns einer im Begriff ist, ja? Ein John Piper, ja? Der sicherlich nicht zu ringen hat mit dem, was ich jetzt eben beschrieben habe, ja? Der sich nicht zu gut ist, um Eheberatung zu nehmen, in Anspruch zu nehmen, ja? Ein Mann, der, auf den alle hochschauen, ja? Er und seine Frau haben beide gute christliche Bücher geschrieben. Aber doch ist hier ein Mann, der kämpft. Der sagt, hier stimmt etwas in meiner Ehe nicht, ich weiß nicht, was der Grund war, ja? Aber hier ist ein Mann, der sich nicht dazu zu gut ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und genau das auszuleben, was wir auch im 2. Petrus Kapitel 1 gelesen haben, der eifrig ist, egal was für einen Status er in dieser Welt hat, ja? Momentan ist Piper weg von der Bildfläche. Er macht ein Sabbatical. Das würde sicherlich solch einem Menschen, wie ich ihn eben beschrieben habe, nicht kommen. Will ich mich 8 Monate lang einfach auf die Seite zurückziehen und nicht meinen Einfluss ausüben über Politik und über Gemeinden? Aber hier ist ein John Piper, der sagt, ich muss auf mich selbst achten, ich muss auf mein geistliches Leben achten. Ja? Und ich denke mal, es geht auch anders. Ja? Und ich denke mal, hier haben wir 2 Beispiele, 2 sehr erfolgreiche Pastoren. Und nur weil ich ein erfolgreicher Pastor bin, muss ich nicht, ja, solch eine Show aufziehen, wie dieser Pastor, den ich eben beschrieben habe. Ich kann auch Ruhm haben und trotzdem bei 2. Petrus 1 bleiben. Eifrig sein, alles dran setzen, mir nichts rausnehmen, nicht meinen, ich sei besser und ich könnte mir das leisten. Es ist schwer, diesen Geist der Öllehre zu beschreiben, aber ich glaube, wir bekommen mehr und mehr das Bild, was Petrus uns hier beschreibt, und wir schauen hinter die Kulissen, was hinter dieser Öllehre steckt und wovor Sie und ich gewappnet sein müssen. Und so machen wir eine kurze Pause und dann in 5 Minuten machen wir weiter mit dem 2. Punkt. Was sind die Auswirkungen solch einer Öllehre auf die Gemeinde?